Geliebter Herr Jesus, das ist so sehr unser Wunsch, dass wir in dir gegründet sind, dass wir dich so viel, viel mehr noch erkennen. Wir haben so einen mini, mini kleinen Bruchteil erkannt von dir und wir wünschen uns noch mehr Staunen über dich und noch mehr überrascht werden von dir und noch mehr richtige so gegründet sein, das uns Selbstsicherheit und Gelassenheit schenkt in deiner Liebe. Wir möchten gegründet sein in deiner Liebe und wir möchten dich jetzt auch erkennen. In den nächsten Minuten bitte ich dich, dass du auch unsere Aufmerksamkeit prägst. Wir möchten dich ehren mit Wissbegier und Neugier und wir bitten dich darum, dass du dieses Wunder schenkst, dass du unsere Augen öffnest, dass wir dich sehen, Jesus. Und dass du unsere Ohren öffnest, dass wir dich hören, dass du unser Herz und unser Verstand öffnest, dass wir dich erkennen und umkehren und Leben finden. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Freue mich hier zu sein, in fröhliche Gesichter zu schauen. Das sage ich jetzt einfach so, damit es dann auch Wirklichkeit wird. Aber nein, ist dann so. Hey, ich hab nicht so viel Ahnung wie bei euch so manche Arten von liturgischen Elementen benutzt werden. Zum Beispiel das Glaubensbekenntnis. Sprecht ihr das manchmal bei Taufen oder sprecht ihr das miteinander gar nicht? Kommt es gar nicht vor? Aber ist es so eine Grundlage für euch? Apostolisch Glauben, geht das schon mit, oder? Eigentlich so. Ja, schon. Okay, sehr gut. Dann weiß ich Bescheid, weiß ich, wo ich bin und so. Genau, und wir sprechen das immer bei Taufen und Segnungen und so bei uns und so. Und da wird man schon gerne mal kleinlaut zwischendrin. Weiß nicht, wenn ihr das öffentlich auch mal gebetet habt, ob ihr unterschiedliche Lautstärken wahrnehmt bei eurer eigenen Stimmführung so während dem Sprechen oder ob ihr einfach knallhart lügt oder ob ihr da mitgehen könnt mit allem, was da gesagt wird so. Am dritten Vers von diesem Glaubensbekenntnis, am Anfang fängt es ja an, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, gehen wir viele von euch noch mit. Dann, ich glaube an Jesus Christus, auch da, vieles, was über Jesus gesagt wird, gehen viele noch mit. Jungfrau wird da noch gesagt, ah, vielleicht wird der eine oder andere leise, nein, bei euch sicher nicht. Aber dann, ich glaube an den Heiligen Geist. Wie geht's weiter? Die heilige christliche Kirche. Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Huh, wurde dir das schon mal leiser oder so? Ich glaube, so Vollmond, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Puh, da braucht man ganz schön viel Glauben, oder? Ah, da gibt's schon ein, zwei Kopfschütteln und so. Nee, also da wäre ja dann authentisch, einfach eine kleine Lücke zu lassen. Oder wir schauen uns nochmal das gemeinsam an. Warum wird das so vollmündig gesagt oder warum ist das mit aufgenommen worden? Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Wie geht's euch damit? Könnt ihr das so mitgehen? Ja, so unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Reaktionen höre ich bei euch raus. Also der englische Schriftsteller Chesterton, der hat gesagt, das aller, mit Abstand sagt er, mit Abstand stärkste Argument gegen den christlichen Glauben sind die Christen, ist die Kirche. Also sind die Gemeinden. Das ist mit Abstand das größte, stärkste Argument gegen den Christen. Guckt euch doch mal an. Guckt doch mal rein in Gemeinden, guckt doch mal an, wie sie mit dir umgehen und so. Leben die das? Glauben die das, was die so sagen? Manche sagen, ich könnte vielleicht dran glauben. An das, was so über Gott gesagt wird, könnte ich vielleicht noch mitgehen. Auch über das, was über Jesus gesagt wird, vielleicht. Aber wenn ich dann die Leute sehe, die daran glauben, oh nee. Zumindest ist das die Auffassung von Chesterton, dieser englische Schriftsteller. Und ich glaube, das teilen ganz, ganz viele. Dass sie Christen ansehen und damit desillusioniert werden, irritiert, vielleicht verletzt. Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Wie kann das gehen? Wir haben in der Allianz Gebetswoche das Thema Miteinander Hoffnung leben. Das ist so die große Überschrift über diese ganze Woche. Über jeden Abend wird unterschiedliche Facetten von Hoffnung geteilt. Und heute Morgen fängt es an mit Hoffnung für die Gemeinde. Also die Gemeinde, die Kirche ist ein Ort, wo Hoffnung gelebt wird untereinander, wo Hoffnung sichtbar wird und Hoffnung nach außen gelebt wird. Ist das so? Kann das so gelebt werden? Also ich für meinen Teil, ich teile manche meiner größten Hoffnungen mit Gemeinde, mit Kirche. Wenn ich Kirche sage, meine ich nicht falsch verstehen, nicht irgendeine Institution, sondern die weltweite Kirche, so, wo Christen zusammenkommen. Ich teile viele meiner größten Hoffnungen mit Gemeinde, mit Kirche. Und ich teile viele meiner tiefsten Enttäuschungen mit Kirche. Ich weiß nicht, wie es euch ging bei Corona, wo dann erstmal so Lockdown war, so der erste, wo wir noch gar nichts gecheckt haben, wie geht das überhaupt und so. Wir haben bei uns in der SV in einem Wohnzimmer mit Gegenlicht irgendwie versucht, da eine Impulsandacht aufzunehmen. Das war also so der erste Sonntag, alles irgendwie sehr, sehr zaghaft und ja, wir sind da so reingeschlittert und gleichzeitig, wir hatten ja dann keinen Gottesdienst, ich vermute ihr auch nicht die erste Zeit. Und ich habe das wahrgenommen, nicht nur bei anderen, sondern sogar auch bei mir, da gab es auch ein Aufatmen. Oh, ist auch mal gut, oder? Ein bisschen Gemeindepause zu haben, nicht so viele Termine, immer sonntags, ey, richtig schön einen zweiten Kaffee sich morgens zu nehmen am Sonntag und nicht so wegzuhetzen, einfach gemütlich da zu bleiben. Es gab so ein kollektives Aufatmen und das muss ja schon ein bisschen wach machen und sagen, warte mal, was veranstalten wenn die hier denn in Kirche, wenn alle glücklich sind, dass es mal 6 Wochen, 8 Wochen oder wie lange das ging, gar nichts ist. Wir stressen uns, oder? Ja, auf geht's, mach da noch mit und da muss man auch und hier muss man, der will wieder was. Ich kenne so Enttäuschungen, auch Enttäuschungen. Also wenn ich in Gemeinde bin, die allerwenigsten teilen meinen Musikgeschmack oder die wenigsten meinen Filmgeschmack oder so Sachen. Es sind nicht deine Best Buddies, die da in der Gemeinde sind. Und es sind vielleicht auch Menschen, die total dir fremd sind in vielen Punkten, die dich auch in manchem vielleicht auch irritieren. Ich bin ja schon lang Pastor. Oh, also schlaflose Nächte hatten meistens, wenn ich schlaflose Nächte hatte, ihren Grund in der Gemeinde. Irgendwas ist schiefgegangen, irgendwas läuft nicht richtig, irgendwo habe ich mich übersehen gefühlt oder nicht wirklich ernst genommen oder ich habe selber irgendwas verdattelt und habe eine Predigt gehalten, hätte sie wirklich anders machen sollen. Also viele meiner schlaflosen Nächte haben ihren Grund in Gemeinde. Auch, dass man irgendwie, wie ermüdend das alles sein kann, auch als Pastor, oh, jetzt gibt's wieder hier viele Listen zu füllen. Wie kriege ich diese Listen gefüllt? Wie kriege ich das wieder? Oh Mann, ey. Und das ist so aufreibend, zermürbend. Muss das alles sein? Was ist denn das für ein Club hier? Nimmt der sich nicht ein bisschen zu wichtig? Also ich teile manche meiner tiefsten Enttäuschungen mit Gemeinde. Auch große Verletzungen, die man erlebt, ist im Rahmen der Gemeinde geschehen. Ich glaube an die Kirche. Kann ich das so mitsprechen? Weiß ich nicht. Jesus glaubt an seine Gemeinde. Wow. Okay. Wir gehen dem Geheimnis jetzt ein bisschen nach. Ich merke, ihr könnt es fast nicht aushalten, gell? Ja. Jesus glaubt an seine Gemeinde. Wir nehmen, also, und mit Jesus ein paar andere. Es gibt ja so Willow Creek, die sagen von sich, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Wow, ist jetzt nicht bescheiden, würde ich sagen. Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und damit haben viele sie angestachelt und inspiriert und gesagt, ja genau, wir wollen Hoffnung für diese Welt leben und das ist die Gemeinde ist dieser Ort, wo das gelebt werden kann. Wir für uns haben das auch als SV Schorndorf so gesagt, ja, wir geben der Hoffnung ein Gesicht, wir möchten gerne für Hoffnung einstehen. Ein Text, der die Gemeinde in Willow Creek und ganz, ganz viele andere vor ihnen und nach ihnen ganz stark inspiriert hat bis uns heute, ist eben so ein ganz klassischer Gemeindetext, der am Anfang der Apostelgeschichte steht, wo vieles von dem Potenzial sichtbar wird, was Jesus in Gemeinde hineingelegt hat. Weswegen Jesus an Gemeinde glaubt und wo da einfach schon total gelebt wird. Ich lese recht bekannte Verse aus der Apostelgeschichte, 2. Kapitel, ab Vers 43. Also die ersten Christen kommen da zusammen. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Sie waren bei den Leuten angesehen. Nicht viel Feind, viel Ehr, sondern sie waren bei den Leuten angesehen. Und jeder Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Also da war eine Dynamik und eine Jesus ist da, er tut Wunder, sie kommen zusammen, sie können nicht genug davon kriegen, kommen jeden Tag zusammen, teilen alles, was sie haben, jeder ist versorgt, sie sind fröhlich miteinander, sie sind großzügig miteinander und draußen denken die, wow, was ist das für eine Gruppe? Nicht das stärkste Argument gegen den christlichen Glauben sind die Christen, sondern das Gegenteil war hier der Fall. Sie standen im hohen Ansehen im Volk und täglich fügte Gott hinzu, derer, die gerettet wurden. Also das war wahnsinnig attraktiv, was die gelebt haben. Und deswegen teile ich diese Hoffnung nach vor, diesen Wunsch, dass wir etwas von dem leben bis heute. Und dass wir deswegen eine Anziehungskraft, ein Ort der Hoffnung werden, der für viele andere noch attraktiv wird. Was sind meine Gründe, warum ich immer noch hingehe? Trotz all der Enttäuschungen und trotz all dem Zermürbenden und Müdemachenden. Was sind die Gründe, warum ich da immer... Ich finde, da steckt einiges von den Gründen drin, die ich so in meinem Herzen trage, warum ich sage, ich gehe da trotzdem noch hin. Und ich gehe da auch mit Hoffnung hin. Ich möchte mal 6 nennen, so 6 kurz nacheinander genannt. Das erste ist, ich habe es mir ja nicht ausgesucht. Dummerweise hat sich Jesus genauso ausgesucht, dass er sagt, das ist mein Leib, das ist mein Haus, das ist mein Tempel, das ist mein Gebäude. Hier zeige ich mich. Du willst mich sehen, du willst mich wahrnehmen, du willst mich hören, du willst nah an meinem Herzen sein. Dann ist das der Ort, wo ich mich finden lasse, wo ich mich zeige. Nach der Auferstehung, alle sind ängstlich, alle sind verwirrt und durcheinander. Die Jünger wissen nicht, wie es weitergehen soll. Wo zeigt er sich? Im Kontext derer, die sie zusammentreffen. Und da erscheint er als der Auferstandene. Thomas war nicht dabei, zweifelt, zu Recht. Und sagt, ich verstehe das nicht. Und kann nicht glauben, er glaubt nicht. Und was macht er trotzdem? Er kommt trotzdem zu denen, die zu Jesus gehören. Und genau das ist der Ort, wo sich Jesus dem Thomas, dem Zweifler, nochmal zeigt. Er liebt es, sich hier zu zeigen. Hier, in Gemeinde. Das ist sein Ort. Das hat er sich ausgesucht, so, ob ich mir das passt oder nicht. Er liebt es. Ich möchte nah an seinem Herzen sein. Ich möchte ihn besser kennenlernen, wie wir es vorher gesungen haben. Ich möchte so sehr verankert sein in dieser Liebe, die ich nicht ausdenken kann. Und dieses verankert sein, das gelingt mir hier, wo er wohnt, wo er gesagt hat, das ist mein Ort, das ist mein Zuhause. Willst du mich sehen? Willst du mich wahrnehmen? Willst du mich erkennen? Dann komm hierher. Komm, auch wenn du nichts spürst. Komm, auch wenn du es irritierend und fremd manches findest. Komm, ich werde mich dir zeigen am allerliebsten und in allererster Linie hier an diesem Ort. Das ist der Ort, wo er sich zeigt. Und da gibt's noch einen zweiten Grund für mich, dass ich sage, wenn ich so nah an seinem Herzen bleiben will, dann brauche ich mir nicht so viel einbilden auf mich und meine Glaubenstreue und Stärke und mein Durchhaltevermögen. Nein, dem gegenüber möchte ich wahnsinnig skeptisch sein. Zu Recht, da habe ich genug Erfahrungen mit mir selber gefangen, dass ich meiner eigenen Glaubenstreue sehr, sehr skeptisch gegenüber bin. Ich brauche Weggefährten. Ich brauche Weggefährten, die mich daran erinnern, was ich eigentlich glaube. Sonst verflüchtigt sich das in mir. Ich glaube Leute, die mich daran erinnern, was das Fundament meines Glaubens ist. Und deswegen brauche ich Gemeinde. Ein Klavierspieler ohne öffentlichen Auftritt, ohne ein Klavierlehrer, ohne Mitklavierspieler, ein Netzwerk. Ich glaube, der wird nicht der Klavierspieler, der sein könnte. Ein Fußballspieler erst recht nicht. Ein Fußballspieler ohne einen Trainer, ohne eine Mannschaft, ist kein guter Fußballspieler, kann nicht der Top-Fußballspieler sein, der er sein könnte. Er braucht Weggefährten, er braucht Mitarbeiter, mit Kollegen, die mit ihm einen Weg gehen. Wenn du sagst, ich möchte das auf dem Herzen haben, was Gott auf dem Herzen hat, ich möchte mein Herz brechen lassen für die Dinge, die ihn das Herz bricht und mich darüber freuen, worüber er sich freut, dann brauche ich diese Weggefährten, die mir etwas davon sichtbar machen. Ob ich das will, ob mir das einfach fällt oder nicht, deswegen komme ich und bleibe ich in Gemeinde. Weil ich diesen Transformationsprozess weitergehen will. Ich möchte verwandelt werden in sein Bild immer mehr. Und das gelingt mir nicht auf dem Sofa zu Hause. Oder in meinem eigenen geistlichen Weg. Ich brauche Weggefährten, die mich daran erinnern, an was ich glaube. Und damit ist so ein dritter Punkt für mich so verbunden, dass ich sage, ich habe auch eigentlich gar keine Lust, die beste Geschichte zu verpassen. Wer bleibt, ist Teil der besten Geschichte, die sich noch entwickelt. Also die Jünger, das sind ja, Jesus fragt mal, also Brote vermehrt und alles sind, wow, Spektakel. Und dann sagt er, nein, warte mal, ich bin das Brot des Lebens. Er hält eine harte Rede über seinen Absolutheitsanspruch. Das ist irritierend für viele. Viele gehen, weil sie daran Anstoß nehmen und irritiert sind. Und dann guckt er so ja in die Gesichter derer, die bleiben, die paar Jünger, die paar Hansel, die da noch geblieben sind und sagt, und ihr wollt auch gehen? Sie hätten da die Chance gehabt zu gehen. Wollt ihr auch gehen? Wenn sie gegangen wären, dann hätten sie Jesu liebevollen Umgang mit der Sünderin am Brunnen verpasst. Sie hätten die Auferweckung des Lazarus verpasst. Sie hätten Blindenheilungen verpasst. Sie hätten die Fußwaschung verpasst, dass Jesus auf ihre Knie geht und ihre Füße wäscht. Sie hätten verpasst, wie er am Kreuz noch sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie hätten verpasst, wie er aufersteht. Sie hätten verpasst, wie der Heilige Geist über die kommt, die geblieben sind. Und wie Kirche entsteht und wie Wunder entstehen und wie die ganze Bewegung wächst. Sie hätten den besten Teil der Geschichte verpasst, wenn sie gegangen wären. Wir verpassen den besten Teil unserer Geschichte, wenn wir gehen. Ihr verpasst den besten Teil eurer Skala-Geschichte, wenn ihr nicht den langen Weg mitgeht. Was Gott vorhatte und noch vorhat, da könnt ihr mitschreiben und da seid ihr Beteiligte und Beobachter. Hey, da sind wir eins davon. Wir gehen den langen Weg mit und wir sehen den besten Teil der Geschichte, der kommt noch. Und wir sind Teil davon. Das kannst du nie erleben, das heißt, das kannst du nie so spüren, wenn du nur guckst, wo sind die inspirierenden Gottesdienste und da gehe ich jetzt mal hin und da habe ich einen inspirierenden Sonntagvormittag, bin ganz begeistert. Aber du verpasst den besten Teil der Geschichte von jeder einzelnen Gemeinde. Du verpasst den besten Teil der Geschichte auch dann, nicht nur wenn du rumhoppst und da mal guckst und da mal guckst. Du verpasst den besten Teil der Geschichte auch dann, wenn wir es verpassen, uns gegenseitig in die Augen zu sehen. Und auch unser Sehen. Warum läuft es denn hier so? Und innerlich habe ich mich schon längst getrennt. Anstatt dem anderen in die Augen zu sehen, hinzuhören, zu verstehen wollen, Gemeinschaft zu suchen. Wenn wir so bleiben, bleiben auch in Verbundenheit mit denen, die da auch dazugehören, werden wir den besten Teil der Geschichte sehen. Und es führt mich zum nächsten, dass ich sage, ja, was ist diese Geschichte? Diese Geschichte ist ja Gottes Geschichte. Seine Mission mit dieser Welt. Dass er sagt, ich habe was vor mit dieser Welt. Ich möchte Heilung und Liebe und Erneuerung, Veränderung in diese Welt hineinbringen. Und wie mache ich das? Ich mache das nicht einfach so unabhängig von irgendwas, sondern ich mache das durch mein Leib, durch meine Gemeinde, durch meine Kirche. Genau so mache ich das. Ich möchte dieser Welt eine Mini-Version schon jetzt und hier und heute vorleben, wie mein Reich, das Reich Gottes funktioniert, wie das Reich Gottes tickt. Wo Geld kein Götze mehr ist. Oder wo Ansehen kein Götze und Prestige kein Götze mehr ist. Wo Männer und Frauen sich gegenseitig mit Würde behandeln und Respekt und nicht als Besitz ergreifen. Ich möchte diese Welt zeigen, wie es in meiner Welt vorgeht, in dieser Welt durch die Gemeinde. Ich möchte einen Trailer für Gottes, für meine Welt, für mein Reich zeigen. Und dazu habe ich die Gemeinde auserwählt, dass sie diesen Trailer vorspielen, einer gebrochenen, nach Hoffnung lechzenden Welt. wo nicht mehr Habgier, Geiz, Ungeduld, Streit, Ärger, Polarisierung an der Tagesordnung sind und Ausbeutung und Missbrauch, sondern wo so Dinge an der Tagesordnung sind, die in meinem Reich einfach Werte sind, die einfach automatisch dort gelebt werden, so Dinge wie Friede oder Freude, Freundlichkeit, Güte, dass man gütig miteinander umgeht, Gunst hat, Langmut, Treue. Ich möchte dieser Welt einen Trailer zeigen von Gottes neuer Welt. Und das geht ausschließlich durch seine Kirche, durch die Gemeinde. Hey, deswegen bleibe ich da. Ich möchte Teil von Gottes Mission sein in dieser Welt. Ich möchte Teil von dem sein, dass in dieser Welt mehr Hoffnung wächst und Veränderung stattfindet und etwas von Gottes neuer Welt sichtbar wird. Und deswegen bleibe ich hier. Deswegen bleibe ich in Gemeinde. Ich möchte Teil von seiner Geschichte sein. Und dann noch was anderes, es gehört damit auch dazu, so, ich brauche Heilung. Mein Herz braucht Heilung. Und ich vermute, du brauchst auch Heilung. Und diese Welt lechzt nach Heilung. Und dafür ist genau die Kirche da, als ein Krankenhaus für Kranke, für Sünder, für Gebrochene, für Bedürftige. Für mich war das so ein Hallo-Wach-Erlebnis, als ich das Barmherziger Samariter, kennt ihr bestimmt alle diese Story vom Barmherzigen Samariter, und ich habe die immer, wow, jetzt geht's wieder aber moralisch daher, ich muss hier quasi helfen und da helfen und wo liegt noch einer und wo, bis ich diese Geschichte mit anderen Augen gelesen habe. Jesus sagt ja, warte mal, hey, wovon handelt denn mein Wort in allererster Linie? In allererster Linie ist diese Bibel ja nicht irgendwie eine Lebensanweisung oder sagt eine Anleitung, so jetzt leb so und dann gelingt dir alles so, sondern in allererster Linie ist diese Bibel dafür da, mir Gott vorzustellen. Hey, so ist Gott, so tickt er, das ist auf seinem Herz. So geht er mit Menschen um, das ist Jesus, das ist sein Bild. Am besten zeigt er sich in Jesus. Nirgends wird er sichtbarer als genau in Jesus. Und ich möchte Jesus zeigen. Das ist das größte Anliegen von diesem Buch. Und dann lese ich den Barmherzigen Samariter und merke, dass da einer blutet und nicht mehr kann und in 3 Stunden sterben wird in der Sonne. Tod in Sünde. Und dann kommen da Priester und Leviten vorbeigelaufen. Das Gesetz, Lebensprinzipien, 7 Regeln für eine glückliche Ehe oder was auch immer, oder das Gesetz, was auch immer. Die kommen vorbeigelaufen, die können aber so einem Toten, der da ums Überleben kämpft, nicht helfen. Die machen einen weiten Bogen da drum. Und dann kommt einer, der es verachtet. Samaritaner. Guckt kein Mensch an. Bloß weg mit denen. Wie heißt es im Alten Testament, Jesaja 53, er war der Allerverachtetste. Ja, genau. Der lässt sich unterbrechen. Und er kommt. Der beugt sich nieder. Und was gibt er? Was gibt er dem Verletzten? Öl und Wein. Öl und Wein. Sein Blut und sein Geist. Gibt er ihm. Und er lädt ihn auf und er bringt ihn in ein Wirtshaus und guckt, dass er versorgt wird. Das ist Jesus. Jesus ist der barmherzige Samariter. Jesus ist der sich unterbrechen lässt und eine Not sieht. Und sagt, ich werde dann nicht dran vorbeilaufen. Ich nehme dich wahr mit deinem Gebrochensein, mit deiner Hilfsbedürftigkeit, in deiner Sackgasse. Ich nehme dich wahr und ich steige von meinem Esel und ich nehme dich mit. Das ist Jesus. Und dann nimmt er ihn mit und geht in ein Wirtshaus, so ein verruchtes, dunkles Ding. Also es war nichts Schönes, Und dann bringt er ihn dahin. Und sagt, hey, ich gebe dir Geld dafür, dass du ihn versorgen kannst und den Rest gebe ich, wenn ich wiederkomme. Genau, wenn ich wiederkomme. Dieses Wirtshaus, das ist die Kirche. Dieses Wirtshaus ist die Gemeinde. Da bin ich als Verwundeter, als Gebrochener von Jesus hingebracht worden. Und ich sage, hey, kümmert euch mal um den Joe. Der braucht Heilung. Boah, da gibt's ganz, ganz schön viele Baustellen noch. Verbindet ihn mal bitte. Und interessant ist, dass weder der im Wirtshaus gefragt wird, noch der Samaritaner gefragt wird, ja, warte mal, warum kommt denn der jetzt? Ja, wenn der so verwundet aussieht, dann hat er ja wahrscheinlich auch selber ein bisschen was. Also, so sieht doch keiner aus, der nicht selber Dreck am Stecken hat. Es ist überhaupt gar keine Frage, wie er dazu kam, dass er so verwundet und nackt da liegt. Es ist keine Frage, ob er selber mit Schuld trägt dran. Es ist einfach nur, dass Jesus da einen sieht, der ist entwürdigt und entblößt und nackt und auf Hilfe angewiesen. Und da gehe ich hin. Was seine Geschichte ist, wie es dazu kam, ist nicht interessant, der braucht jetzt Hilfe. Den bringt er und ihm genauso im Wirtshaus wird nicht danach gefragt, ja, was hat denn der überhaupt gemacht? Warum? Nein, der blutet, der muss verbunden werden. Kirche ist ein Krankenhaus für Sünder. Da gibt es wie in der Notaufnahme vielleicht schlechten Kaffee. Bei euch ganz bequeme Sitze, sonst auch unbequeme Sitze, wie in der Notaufnahme. Aber da kann Heilung entstehen. Und Neues. Deswegen gehe ich da immer noch hin. Weil ich selber diese Heilung brauche und weil ich mitarbeite. Ich bin da hingebracht worden von Jesus. Damit man meine Wunden verbindet und ich möchte beteiligt sein, dass anderen ihre Wunden verbunden wird. Das ist Kern unserer Identität als Kirche. Ein Krankenhaus zu sein für die Sünder. Und dann das Letzte hängt auch wieder damit zusammen. Meine Güte, habe ich das gut eingefädelt, dass alles miteinander zusammenhängt. Kirche ist, das Letzte so, Kirche ist einfach der Ort von Gnade schlechthin. Ich brauche jemanden, der mir gut ist. Ich brauche jemanden, wo ich nichts immer wieder rumstrampeln muss und irgendwie den großen Macker machen muss und guck mal, was ich alles kann. Ich bin bedürftig, ich bin eine bedürftige Seele und gegenüber von mir sitzt auch eine bedürftige Seele, der Heilung braucht. Und deswegen können wir einen Ort kreieren der Gnade. Die Kirche sollte und ist eigentlich dafür bestimmt, der barmherzigste Ort der ganzen Welt zu sein. An Barmherzigkeit lassen wir uns von niemandem übertrumpfen, oder? Wir leben von Barmherzigkeit, wir leben ja selber davon. Und deswegen soll die Kirche der barmherzigste Ort dieser Welt sein, dass Menschen Kirche, Gemeinde, Scala, SV Schondorf, uns als Allianz damit verbinden in allererster Linie nicht, das sind die Rechtgläubigen, das sind diejenigen, die alles richtig machen, die was auch, nein, das sind diejenigen, wo man kommen kann und Barmherzigkeit und Gnade findet. Das sollte doch in Schondorf auch bekannt sein. Egal, wo man hingeht, das sind Menschen, die Jesus lieb haben. Und deswegen ist es ein Ort von Barmherzigkeit und Gnade, weil sie selber ja von Barmherzigkeit und Gnade leben. Deswegen gehe ich da immer noch hin. Für viele ist Kirche ein Stolperstein zum Glauben. Ich gehe da trotzdem noch hin, weil ich diese Hoffnung in mir trage. Jesus wird hier sichtbar. Jesus zeigt sich hier. Jesus ist gegenwärtig und hat verändernde Kraft in meinem Leben. Und wir schaffen einen Raum von Gnade und Barmherzigkeit, wo Verwundete kommen und Heilung finden. Und wir schreiben gemeinsam eine Geschichte, die das widerspiegelt von seiner neuen Art, von seinem neuen Reich mitten in dieser Welt. Ich gehe da immer noch hin und trage diese Hoffnung in mir. Und immer wenn ich was davon entdecke, dann schreie ich das raus und posaune das raus. Guckt ihr es? Habt ihr es gesehen? Habt ihr es wahrgenommen? Genau das ist es. Dafür leben wir als Kirche. Ich möchte gerne abschließen mit einem Gebet, das ich geklaut habe von Christina Schöffler, die auch darüber geschrieben hat, so warum gehe ich da überhaupt noch hin so? Und ich möchte dieses Gebet gerne zum Abschluss mit euch beten. Genau, wenn ihr aufstehen wollt, könnt ihr gerne aufstehen dazu. Komm, komm, lebendig machender Geist Gottes, Veni Creator Spiritus, komm, lebendig machender Geist Gottes, erwecke uns, bring Leben in deine Braut, zeig dein Herz durch sie, wie sie unter den Armen und Unterdrückten Feierlaune verbreitet, wie sie fröhlich aussortiert, das schönste Fest der Einheit auf den Lippen. Wie sie langsam heil wird und dir voller Freude dient. Wie sie von ihrem Geliebten schwärmt und die beste Botschaft der Welt verkündet. Wie sie sich immer wieder aufs Neue von ihrem Bräutigam überraschen lässt. Wie sie sich unterbrechen lässt und Augen nur für ihn hat. Wie sie ihre Schönheitsfehler nicht überdeckt und sich lieben lässt, so wie sie ist. Wie sie im Dunkel auf die Ankunft ihres Geliebten wartet, mit klopfendem Herzen und voller Freude. Beginne in uns, klein und hoffnungsvoll, immer wieder neu diese große Geschichte der Erlösung. Komm, lebendig machender Geist Gottes. Jesus, wir bitten dich, dass du dich hier sichtbar machst. Und das ist deine Braut, das ist deine Braut, die du liebst. Und bei all dem Mundgeruch und bei aller Unreifheit und bei aller Verstocktheit ist es immer noch die Braut, die du liebst. Und deswegen möchte ich sie auch lieben, weil du sie liebst. Und deswegen möchte ich Teil davon sein und möchte bereit sein und da sein, wenn du kommst und deine Braut abholst. Amen.